Ich habe mich neulich mit einem gläubigen Freund getroffen. Er hat mir davon erzählt, wie schwer es ihm in letzter Zeit gegangen war. Ausgelöst durch ein gewisses Problem in der Arbeit erzählte er, dass er in eine tiefe Depression reingefallen ist, die dazu führte, dass er einfach aufgeben wollte. Und so sehr hat sich das auf seine Psyche ausgewirkt, dass seine Familie ihn nicht mehr erkannt hat. Er selbst war über Gedanken, die er in dieser Zeit hatte, schockiert. Er konnte nicht glauben, dass er als gläubiger Mensch solche schwarzen Gedanken haben könnte. Er hat mich tatsächlich so gefragt, war ich besessen oder was? Er schien etwas verwundert zu sein, als ich ihm dann gesagt habe, dass sowas mich nicht überrascht. Und ihm nahelegte, dass Gott ihm womöglich aufdecken wollte, was in seinem Herz noch war. Ich sagte das nicht, weil ich auf einen Mangel in ihm hinweisen wollte, sondern weil alle Christen tatsächlich in einer Doppelrealität leben. Martin Luther hat diese Realität mit den Worten beschrieben, Simul justus et peccator. Lateinisch für zugleich gerecht, also justus, gerecht, geistlich, neu gemacht in Christus, man so will, der neue Jonathan, und peccator, der Sünde in uns, ungerecht, fleischlich, alter Jonathan. Beides sind noch in uns drin. Das ist jeder Christ. Wir sind von Gott gerecht gesprochen. Und wir wurden auch von der Sünde freigemacht, von der Verurteilung der Sünde freigemacht. Und dennoch leben wir, oder erleben wir, dass die Sünde immer noch über uns Macht hat. Wie meinem Freund geht es aber vielen Christen, sie sind sich dessen nicht bewusst. Und das kann sie in einem ersten Moment fahrlässig machen, ja, so zuversichtlich, fahrlässig. Sie sind nicht mehr wachsam gegen den Lug und Betrug des Teufels, der Welt, auch unseres eigenen Herzens. Und dann, wenn sie fallen, sind sie schockiert, verunsichert. Bin ich überhaupt gläubig, wenn ich sowas machen kann, wenn ich sowas denken kann? Liebe Geschwister, die heutige Stelle beschreibt uns lebhaft einen Krieg, der in jedem Christ tobt. Auf der einen Seite ist die Sünde das Fleisch, der alte Mensch. Diese wurden eigentlich schon entmachtet. Sie sind eigentlich getötet worden für uns Christen, aber sie können immer noch beißen. Es ist ähnlich wie Schlangen. Ja? Also wenn man eine Schlange tötet, sollte man nicht so nah kommen, der kann noch beißen. Eine Zeit lang danach. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der neue Mensch, der immer weiter wächst, aber dessen Muskeln noch nicht völlig geformt wurden. Ja, ist noch ein bisschen am Aufbau. Deshalb wird er oft überwältigt. Er fühlt sich oft schwach, machtlos. Er scheitert oft und wird auch vom alten Menschen auch gefangen genommen. Aber wir müssen uns nicht verunsichern lassen. Denn zum einen gehört der Kampf zum Leben als Christ. Und zum anderen steht letztlich der Sieg und auch die Siege schon fest. Lass uns einsteigen in dieser Stelle und das nachzeichnen, wie Paulus das hier beschreibt. Also erstens sehen wir Geist und Fleisch gegeneinander. Geist und Fleisch gegeneinander, Verse 13 bis 16. Letzte Woche haben wir über die unglückliche Beziehung zwischen dem Gesetz und uns Menschen nachgedacht. Das war das erste Teil von Kapitel 7. Und diese Beziehung ist nicht glücklich, nicht weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil die Sünde in uns ist und sich durch das Gesetz ernährt, um ihr zerstörerisches Werk in uns auszurichten. Und diesen Gedanken greift Paulus nochmal am Anfang unserer heutigen Stelle auf, in Vers 13. Also wir sehen hier, die Sünde nochmal entführt das Gesetz und macht sich dadurch nur noch schlimmer. Deshalb die Gegenüberstellung zwischen dem Leben unter dem Gesetz und dem Leben unter Jesus. Im ersten Teil. Das Gesetz kann uns im Kampf gegen die Sünde deswegen auch nicht helfen. Ja, weil es ein ungewollter Verbündeter der Sünde ist. Aber diese schlechte Beziehung zwischen uns und dem Gesetz existiert nicht in jeder Hinsicht. Paulus will uns, was den Inhalt des Gesetzes betrifft, eigentlich auf die Seite des Gesetzes stellen. Ja, in Vers 12, letzte Woche haben wir schon gesehen, Vers 13 auch nochmal, bezeichnet er das Gesetz öfters als gut. Und dann bezeichnet er das Gesetz als geistlich in Vers 14. Und das ist in diesem Kontext positiv. Es bedeutet, der göttlichen Welt zugehörig, im Gegensatz zur weltlichen oder fleischlichen. Und weltlich und fleischlich in diesem Kontext ist sündhaft. Ja, es ist die gefallene Welt. Nun, in dieser letzten Kategorie sind wir von Natur aus. Wir sind von Natur aus im Fleisch, also sündhaft, gefallen, vergänglich, sterbend. Das ist unser Status von Natur aus. Und solange das die einzige Realität ist über uns, ist die Situation relativ einfach. Schlimm, aber einfach. Wir fühlen uns nicht hin und her gerissen, denn wir haben kein Interesse, Gott zu gefallen. Das ist kein Gedanke. Ja, wir fürchten nicht sein Gericht, weil wir nicht an ihn glauben, oder manchmal auch, weil wir Falsches über ihn glauben, nur der liebe Gott, nichts zu fürchten. Also geben wir uns sorglos unseren sündhaften Leidenschaften und Neigungen einfach hin. Ja, kein Krieg in uns. Nun, freilich gibt es auch unter Nichtchristen moral lebende Menschen. Also ich kenne einige. Ja, also das ist mir klar. Damals war auch der Fall. Da gab es einen römischen Dichter, Ovid heißt er, hat ein bisschen vor Paulus gelebt. Er schreibt in einer seiner Gedichte, ich sehe das Bessere und billige es, aber ich folge dem Schlechteren. Also wie wir sehen werden und wie wir es schon gelesen haben, ist ähnlich zu dem, was Paulus später beschreibt als Erfahrung der Christen. Also da gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Ich glaube, jeder kann mit diesen Gedanken hier was anfangen, sei Christ oder nicht Christ. Aber die Erfahrung ist trotzdem gleichzeitig eine ganz andere, ob man Christ oder nicht Christ ist. Denn was den Nichtchristen zur Tugend treibt, sind immer noch menschliche Gründe, sind immer noch weltliche Gründe. Also zum Beispiel, man macht eine Kosteneffektanalyse. Man wird durch die Folgen der Handlungen getrieben. Ja, man scheut sich vor den schlechten Folgen einer Handlung und deswegen macht man bestimmte Dinge dann lieber nicht. Oder man sucht einen guten Ruf unter Menschen. Das kann auch ein Trieb sein, tugendhaft zu leben. Oder man verliebt sich selbst in die Tugend. Ja, also die Tugend wird quasi als Ersatz Gott. Das sind einige Motivationen, um tugendhaft zu leben in dieser Welt. Aber es geht beim Nichtchristen ganz sicher nicht darum, Gott zu gefallen oder Gott zu ehren. Es geht dem Nichtchristen nicht darum, für Gott zu leben. Ja, für ihn ist das Streben nach Tugend kein Ausdruck der Liebe und der Hingabe zu Gott. Und in dieser Hinsicht ist also alles, was der Nichtchrist macht, ans Ziel vorbeigeschossen. Und das ist tatsächlich, was Sünde bedeutet, ans Ziel vorbeischießen. Letztlich nicht für Gott leben. Deshalb gibt es keinen echten Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen, wenn wir über Gutes und Böses so nachdenken. Ja, für Gott leben oder gegen Gott leben. Anders ist es bei dem Christen. Vers 15, er kennt beides. Er lebt für Gott, aber er tut auch Dinge, die Gott nicht gefallen. Das wird Paulus noch lebhafter beschreiben in den folgenden Versen, aber hier geht der innewohnende Konflikt eines Christen los, weil er in diese zwei Realitäten lebt. Er ist geistlich, er ist fleischlich. Ja, schaut Vers 16. Der Christ ist in gewisser Hinsicht immer noch fleischlich, er hat auch mit sündhaften Leidenschaften zu tun, aber er denkt, er tickt geistlich. Er stellt sich auf die Seite des Gesetzes tatsächlich, der Gerechtigkeit, des Guten. Er billigt nicht mehr die Sünde, er verabscheut sie sogar, schon Vers 15. Ja, was ich hasse, das tue ich. Ja, er hasst es tatsächlich. Und vielmehr stimmt er dem Gesetz zu. Er will eigentlich, was Gott will. Und das ist diese Doppelrealität, dieses Susimul Justus und Peccator, der jeder Christ, also die Realität, die er lebt. Sie sind zugleich fleischlich und geistlich. Und diese stehen natürlich in Feindschaft gegeneinander. Sie sind tatsächlich unvereinbar. Wir haben vielleicht alle eine Situation erlebt, wo wir zwiegespalten waren. Ich glaube, wir wissen, wie es sich das anfühlt. Kinder, als ich 12 Jahre alt war, kann ich mich noch erinnern, dass mein Opa mich irgendwo mitnehmen wollte, aber meine Oma und meine Mutter irgendwo anders gehen wollte. Ihr könnt raten, wer gewonnen hat. Ich war richtig aber zwiegespalten. Ja, ich entschied mich dafür, mit meiner Mama und meiner Oma zu gehen. Ich habe aber den Eindruck, das hat mein Opa verletzt. Und das klingt klein und unbedeutsam, aber wisst ihr, das hat mich jahrelang beschäftigt. Und bestimmt habt ihr viel bedeutsamere Erlebnisse gehabt als das. Aber wir wissen, wie sich das anfühlt, zwiegespalten zu sein. Das kennen wir. Nun, wie viel mehr dieser Zwiespalt, der uns ganz einnimmt. Dieser innere Konflikt zwischen Fleisch und Geist, zwischen der alten und neuen Natur, zwischen der vergänglichen und sterblichen Natur auf der einen Seite, die uns zerstören will, und der neuen geistlichen Natur auf der anderen Seite, wo wir eigentlich stehen. Und der führt zu diesem herzreißenden inneren Konflikt, den wir dann in dem nächsten Teil von diesem Kapitel sehen, Vers 17 bis 20. Wille und Tat gehen auseinander. Wille und Tat gehen auseinander. Schizophrenie ist eine schlimme psychische Krankheit. Das Wort bedeutet gespaltene Geister oder gespaltene Seelen. Die Menschen, die darunter leiden, erleben unterschiedliche Symptome, aber eines davon ist Stimmen hören von nicht vorhandenen Stimmen. Ja, und auch damit verbunden Wahnvorstellungen. Ein berühmter Fall war der von John Nash, ein Nobelpreisträger im Bereich der Mathematik. Es gibt einen Film über seinen Fall, A Beautiful Mind, ich kann es sehr empfehlen. Menschen, die darunter leiden, erleben die Stimmen und Wahnvorstellungen so real, dass sie entsprechend handeln. Ja, sie können sich nicht davon lösen. Ja. Ihr Lieben, in ähnlichen Bildern beschreibt Paulus die Doppelrealität eines Christen. Vers 17, habt ihr es gesehen? Da gibt es wie zwei Handelnde in uns. Oder genauer gesagt, es gibt einen Willen, der in eine Richtung zieht, und es gibt dann die Handlung, die in die andere Richtung zieht. Ja, schaut, wie Paulus das beschreibt. In Vers 17 macht er eine überraschende Aussage. Er sagt, wir Christen, also ich bin wie fremd gesteuert. Woher kennen wir das? Er erklärt das in Vers 18 und Vers 19. Wir handeln anders, als wir wollen. Ja, das ist, was er sagt. Diese zwei Realitäten in uns, diese zwei Handelnde in uns. Es offenbart, dass es wie zwei Wesen oder Personen in uns gibt. Das eine will das Gute, aber das andere wirkt das Böse. Und dann betont er nochmal Vers 20, nochmal, fremdgesteuert. Die Sünde tut das in mir. Anders ausgedrückt, der Wille steht auf Gottes Seite. Der Christ möchte, was Gott will. Aber er hat noch das Fleisch dabei, die zur Sünde will. Und deshalb, wenn es zur Tat kommt, scheitert er immer wieder. Und Christen sind, ohne die schlimme Krankheit von Schizophrenie in irgendeiner Weise begalitarisieren zu wollen, wie Schizophrene. Ja, im geistlichen Sinne. Und zwei wichtige Anmerkungen hier. Erstens, vielleicht meinen wir, nachdem wir das hören, dass wir dann für unsere Sünden nicht verantwortlich gemacht werden können. Ja, denn das ist ja in Anführungsstrichen die Sünde in uns, nicht wir selbst, die das Böse tun. Und tatsächlich so funktioniert oft unser Rechtssystem. Ja, nach einem Straftat, auch eine schlimme, wird zuerst ein psychisches Gutachten gemacht, ob jemand zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dadurch werden viele Straftäter von der Verantwortung freigesprochen. Ist es auch so hier? Nein. Keiner zwingt uns zu sündigen. Am Ende des Tages begehen wir unsere eigenen Sünden. Wir tragen weiterhin Verantwortung für unsere Taten. Das sind unsere Taten. Paulus will uns nicht freisprechen von unserer Verantwortung. Sein Punkt ist ein anderer. Er will einfach zeigen, dass es zwei Ichs in uns gibt. Ja, der alte Jonathan, der neue Jonathan. Beide bin ich. Ich trage Verantwortung für beide. Aber, und hier kommen wir zur zweiten wichtigen Anmerkung, ich identifiziere mich als Christ nicht mehr mit dem alten Ich, sondern allein mit dem neuen Ich. Ja, ich solidarisiere mich mit diesem neuen Ich, nicht mit dem alten Ich. Es ist wie ein Kriegsgefangener. Er ist zwar im Gebiet des Feindes, er wird auch zur Arbeit gezwungen im Arbeitslager des Feindes, aber er solidarisiert sich ganz sicher nicht mit seinen Feinden, sondern mit der Heimat und wird auch alles tun, was er kann, um frei von der Gefangenschaft zu kommen. Und er freut sich sehnsüchtig auf den Tag, wenn er endlich frei ist und in der Heimat ist. Und deshalb spricht Paulus von dem sündhaften Ich als ein, wie ein Fremdkörper, ja? Oder wie eine Besatzungsmacht. Nicht, weil er sich der Verantwortung entbinden will, sondern weil er sich nicht mehr mit diesem alten Ich identifiziert. Er macht sich nicht mehr mit dem eins. Manche kämpfen mit Süchten, mit Unzucht und anderen sündhaften Verhaltensmustern. Und immer mal wieder habe ich gehört dieses, ja, da bin ich halt. So bin ich. Ihr Lieben, für Christen stimmt das nicht mehr. Die Sünde ist nicht mehr unsere Identität. Das ist nicht mehr unser wahres Ich. Wir distanzieren uns von ihr. Wir schwören unsere Treue ihr gegenüber ab. Wir kehren ihr den Rücken. Der alte Jonathan ist noch da, aber mein wahres Jonathan ist der neue. Der Jonathan in Christus. Deshalb verwerfe ich alten Jonathan und ringe darum, ihn mehr und mehr abzutöten. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie gehst du mit sündhaften Verhaltensmustern in deinem Leben um? Siehst du das als einfach ein Teil deiner Identität? So bin ich halt. Findest du damit ab? Akzeptierst du es? Verbindest du es mit deinem Verständnis von dir selbst als Person? Es ist wichtig, dass wir uns nicht mehr damit identifizieren. Das ist nicht unser wahres Ich. Und warum ist es wichtig, dass wir das wissen? Denn je nachdem, wie wir uns identifizieren, bestimmt oft, wem wir uns hingeben. Denn wir Menschen tendieren dazu, das Bild, das wir von uns selbst haben, zu erfüllen, ob dieses Bild stimmt oder nicht. Das ist eine Realität, die Sie in der Soziologie auch gemerkt haben. Man nennt das die Labeling Theory. Also wenn ich eine Etikette auf jemanden mache, das hat die Tendenz, ihn noch mehr in diese Richtung zu treiben. Und wenn wir Falsches über uns denken und sagen, das ist mein wahres Ich ist noch dieses sündhafte Selbst, das wird uns nicht helfen, das wird uns eigentlich mehr in die Sünde treiben. Aber die Realität ist, dass ich nicht, das ist nicht mehr das wahre Ich. Das wahre Ich ist der, der Gottes Gesetz liebt. Gott liebt, der Gott gefallen will. Das ist der wahre Ich. Die Sünde ist nicht mehr deine Identität, lieber Christ. Deine Identität ist in Jesus. Sein Leben ist dein Leben. Seine Ziele sind deine Ziele. Seine Wünsche werden zu deinen Wünschen. Seine Siege sind deine Siege. Die Sünde wohnt zwar noch in uns und sie wirkt noch in uns, aber sie bestimmt unser Selbstbild nicht mehr. Sie ist Fremdkörper. Was macht mit einem Fremdkörper, mit einem Virus zum Beispiel? Man will ihn weg. Man streitet gegen es. Und das führt zu einem gewaltigen Konflikt in uns. Wir fühlen uns von allen Seiten auseinandergezogen. Dazu kommen wir zu den Versen 21 bis 23. Da wird dieser Krieg am anschaulichsten für uns gemacht. Von allen Seiten auseinandergezogen. Ja, Paulus verbilligt den Konflikt in uns Christen als eine Schlacht zwischen zwei Armeen. Vers 21 bis 23 kommt das gut zum Ausdruck. Diese Verse klingen erstmal verwirrend, weil Paulus das Wort Gesetz auf zwei unterschiedliche Weisen gebraucht. Ja, also er meint mit dem Wort Gesetz unterschiedliche Sachen. Die eine Bedeutung ist die normale Bedeutung, also das Gesetz von Gott. Das finden wir in Vers 22. In den anderen Fällen, also in Vers 21 und 23, meint er mit dem Wort Gesetz so viel wie eine Autorität, ja, oder ein Prinzip, wonach wir handeln. Oder wenn man so will, im Bild von Armeen im Schlachtfeld kann man das so verstehen als die Fahne, für die ich kämpfe, oder der König, wofür ich kämpfe. Ja, also das ist, was Gesetz in Vers 21 und 23 beschreibt. Auf der einen Seite ist die Armee, für die du mitfieberst. Ja, das ist meine Armee. Auf der anderen Seite die Armee, die du hoffst, zerstört werden wird. Aber diese letztere überwältigt oft die Armee, für die du bist. Und nimmt sie als Kriegsgefangene. Das ist der Krieg, der so real ist. Die eine Armee ist deine Gesinnung, die für die Werte des Gesetzes Gottes kämpft in dir. Die andere sind die Glieder, dein Fleisch, die für die Bosheit stehen. Diese zweite Armee gewinnt öfters die Schlacht. Und so spüren wir das auch immer wieder. Kinder, für euch habe ich ein anderes Bild mitgebracht, das vielleicht euch mehr anspricht. Kennt ihr das Spiel Tauziehen? Das habt ihr bestimmt auch schon gespielt. Stellt euch jetzt eine Schlacht im Schulhof vor. Auf der einen Seite ist ein Team, wo alle die Rabauken der Schule sind. Und auf der anderen Seite ist ein Team, wo deine ganzen Freunde sind. Und welche Seite willst du, das gewinnt? Deine Freunde. Aber das andere Team scheint weit überlegen zu sein. Nun wisst ihr, dass das christliche Leben sich oft so fühlt wie diese Seile im Tauziehen. Ja? Es geht immer mehr auf die Seite von den Rabauken. Aber du wirst eigentlich in die andere Richtung. Wenn ihr Jesus nachfolgt, werdet ihr nicht nur Widerspruch von außen erleben, von euren Altersgenossen, die euch fragen, warum denkt ihr so, warum seid ihr so engstirnig, sondern auch im Inneren. Ja, ihr werdet ein bisschen so wie diese Seile füllen, von Tau ziehen. Im Inneren werdet ihr Widerspruch erleben. Ihr werdet wissen, was Gott gefällt, und ihr werdet auch wollen, was Gott gefällt. Aber es wird diese andere Stimme in euch geben, die versuchen wird, auf euch einzureden. Stell dich nicht so an, sei doch nicht so streng. Oder ein Gedanke, den ich immer mal wieder hatte, und vielleicht kennt ihr das auch, Gott wird dir sowieso später vergeben. Und diese Stimme wird oft sehr schwer zu widerstehen sein. Ja, die Rabauken in uns sind oft stärker und ziehen uns weg von Gott. Kennt ihr diesen Kampf, ihr Lieben? Oder rede ich von etwas komplett fremd? Wenn du das nicht kennst, könnte es einfach darin liegen, dass du noch nicht mit Jesus unterwegs bist. Und wenn das so ist, denkst du vielleicht, warum soll ich mein Leben schwieriger machen, indem ich Jesus nachfolge? So ein Kampf klingt nicht gerade wünschenswert. Bedenke aber, dass ein einfaches Leben jetzt mit einem sehr hohen Preis später kommt. Eine Ewigkeit fern von der liebenden Gegenwart Gottes, eine Ewigkeit in einem fürchterlichen, qualvollen Ort und Elend. Im Gegensatz dazu ist ein Leben im Kampf für die Gerechtigkeit jetzt mit einem sehr großen Lohn später verbunden. Es lohnt sich. Dieser Kampf zahlt sich aus. Ein Leben ohne Jesus dagegen niemals. Deswegen möchte ich dich ermutigen, falls du Jesus noch nicht nachfolgst, es lohnt sich auch. Es zahlt sich aus, es lohnt sich. Wenn du dich aber Christ nennst und diesen Kampf auch nicht so sehr spürst, es kann sein, dass du vielleicht viel zu schnell aufgibst. Es kann sein, dass du dich viel zu bereitwillig mit der Sünde abfindest. Oder vielleicht hast du auch ein falsches Bild vom Leben als Christ. Manche denken über Leben als Christ als easy, Spaziergang im schönen Ort. Aber die Bibel beschreibt es vielmehr wie ein Marathon. Es ist wie harte Arbeit. Nun, freilich nicht, um Annahme bei Gott zu finden. Nein, das wird dir geschenkt. Das ist aus Gnade allein. Das ist durch Glauben. Das ist ein Geschenk. Aber wenn du Christ wirst, machst du dir automatisch neue Feinde. Die Welt, der Teufel, das sündhafte Fleisch in dir. Deshalb soll es Kampf geben. Und wenn es nicht so ist, haben wir vielleicht Gottes Feinde angefreundet. Aber die Bibel lehrt uns, Freundschaft mit Gottes Feinden heißt letztlich Feindschaft mit Gott. Für Christen, die diesen Kampf gegen Gottes Feinde nicht aufnehmen, hat die Bibel ermahnende Worte. Ich lese aus Hebräer 12, 4 und 5, oder 4 bis 8, sorry, diese Worte. Ihr habt noch nicht aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Schwierige Worte. Was sagt hier der Autor von Hebräerbrief? Nicht zu kämpfen, sich vom Kampf zurückzuziehen, heißt die Disziplin Gottes zu verweigern. Und diese Kriegdienstverweigerung, wenn man so will, unser Leben still ist, seid nicht so sicher, dass ihr Kinder Gottes seid. Das ist, was er hier sagt. Christen gehen in diesen Kampf ein. Die verweigern nicht diesen Kriegsdienst, wenn man so will. Wenn du dagegen Christ bist und spürst diesen heftigen Kampf und bist in diesem Kampf gegen die Sünde, sei getrost. Vielleicht stört es dich, dass du immer noch die gleichen Fehler machst. Vielleicht ist es sehr anstrengend, aber du scheiterst immer wieder. Geschwister, dass ihr immer wieder gegen diese eine oder andere Sünde in deinem Leben scheiterst, lass das dich nicht aus dem Konzept bringen. Hör gut zu, wenn du oft scheiterst, aber weiterkämpfst, geht es gut mit dir. Diese Stelle darf dich ermutigen. Weil der kämpfende Christ zeigt, auf welcher Seite er eigentlich steht, wo der innere Mensch, das wahre Ich, sich sieht und sein will. Hab das schon öfters Menschen gesagt, die mit Sünde kämpfen. Sorgen machen mir nicht Christen, die scheitern, aber sichtbar weiterkämpfen. Die machen mir keine Sorgen. Sorgen machen mir nur die, die aufgegeben haben und nicht mehr kämpfen. Ja, Christen kennen diesen Kampf, sie kennen diesen Konflikt und öfter scheitern sie, aber sie kämpfen weiter. Und das ist der Punkt. Und ich möchte dich auch ermutigen, dieser Kampf ist nicht sinnlos. Dieser Kampf ist auch nicht ungewiss. Denn dir gilt, was im letzten Punkt steht. Vers 24 und 25. Der Gewinner ist, Trommelwirbel, du. Der neue Du. Der Du, der in Christus ist. Du gewinnst. Freilich aber nicht du, sondern Jesus Christus in dir. Ja, der Kampf ist heftig. Schaut den Hilferuf in Vers 24. Er schreit, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Man hört das raus, es ist heftig, es ist intensiv, anstrengend. Und für viele von uns haben wir Momente erlebt, wo wir genau das dachten oder vielleicht sogar geschrien haben. Aber ein Christ kämpft niemals um den Sieg. Ein Christ kämpft immer aus dem Sieg Christi heraus. Deswegen Vers 25. Der Jubelruf. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Realität, ihr Lieben. Vorhin habe ich Verse aus Hebräer 12 gelesen, die Christen zum Kampf aufgerufen haben. Hört aber, welcher Satz diesem Aufruf vorausgeht. Hebräer 12, Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Versteht ihr, was es meint? Wisst ihr, wie heftig Jesu Kampf gegen die Sünde war? Nicht seine eigene, er hatte keine Sünde, aber die Sünde von den Menschen, die ihn wie eine große Sünde behandelt haben. Er wurde von seinen engsten Freunden verlassen, von einem sogar verraten. Die respektierten religiösen Leiter des Volkes bezeichneten ihn als Dämon und als Gotteslästerer. Die Volksmengen, die Tage zuvor ihn als König zujubelten, riefen jetzt, kreuzige ihn, als wäre er der schlimmste Kriminell. Die Römer peitschten ihn aus, bevor sie ihn ans Holz genagelt haben, als wäre er Abschaum der Gesellschaft. Und die verurteilten Straftäter, die mitgekreuzigt wurden, lachten ihn aus, als wäre er noch mehr zu verachten als sie. Das war sein Kampf gegen die Sünde. Aber das Schlimmste kam noch. Gott, der Vater, rechnete der Sünde der Welt ihm zu. Er, der keine Sünde kannte. Er bekam es alles geballt auf ihn. Und für 3 schreckliche Stunden trug Jesu den Zorn Gottes gegen die Sünde für uns. Ja, für uns, die glauben. Und als die 3 Stunden um waren, rief er mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und er starb. Die Sünde würde ein für alle Mal in diesem Moment besiegt. Jesu erfolgreicher Kampf sichert unser Erfolg im Kampf. Ihr Lieben, schaut auf Jesus, schaut auf seinen Kampf am Kreuz, wie er gewonnen hat. Das ist dein Sieg über die Sünde. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir gegen die Sünde erfolgreich kämpfen, egal wie viele Rückschläge wir erleben, weil Jesus die Sünde endgültig besiegt hat. Und deshalb inmitten dieses intensiven Kampfes jubelt Paulus, Gott sei Dank durch Jesus Christus. Wenn du Christ bist, ist das dein Jubelruf. Und nichts wird die Realität davon ändern, egal wie schwach du dich fühlst. Und so lass uns mit Paulus unsere Augen auf Jesus nochmal fest richten. Das ist der Punkt dieses ganzen Kapitels gewesen. Durch eigene Kraft, durch das Gesetz, die Sünde in uns abtöten zu wollen, ist hoffnungslos. Das schaffen wir nicht. Aber Gott durch Jesus macht uns siegreich. Deshalb ruft Paulus uns auf, weg von der eigenen Anstrengung durch das Gesetz, hin zu Jesus, dem neuen Ehemann, dem Erlöser, der uns erlöst von Anfang bis zum Ende. Denn Jesus hat uns nicht nur von der Verurteilung der Sünde befreit, sondern er ist auch derjenige, der garantiert, dass wir immer mehr von der Macht der Sünde auch befreit werden. Unsere lebendige Hoffnung ist in Gott, ihr Lieben. Der Sieg ist durch ihn sicher. Deshalb kämpfen wir weiter und geben nicht auf. Denn wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern aus dem Sieg heraus.